Technologieende nie. Was heißt dann eigentlich so eine Ortsmitte? Ist das dann wirklich noch das, wo man sich trifft? Ist das dann so wie früher, dass man rausgegangen ist und die Frau XY nur dort getroffen hat? Nein, ist es nicht mehr. Also wir sind da in einer Veränderung drinnen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns das nicht mehr leisten werden können, die totale Zersiedelung und die totale in die Breite gehende Orte, weil wir verlieren dadurch dieses soziale Momentum Ort. Also das Soziale heißt eigentlich, ich bewege mich vielleicht fußläufig und treffe Leute, die ich sonst nicht treffe.
Herzlich willkommen zu Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir initiieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Das Fundament dafür ist, miteinander zu reden. Dieses Fundament wollen wir stärken. Heute mit Roland Gruber von Nonconform. Wir sprechen über die Verknüpfung von Architektur und Beteiligung und wie man das Gefühl von Stadt in ein kleines Dorf bringen kann. Diese Episode von Wer jetzt wird gefördert von Stadt Wien Kultur. Viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit dem Roland Gruber. Er ist studierter Architekt, er ist Mitbegründer und Leiter von Nonconform, einem Architekturbüro. Ein Ziel von Nonconform ist, würde ich sagen, die Wiederbelebung von verwaisten Ortskernen. Architektur aber als Ausgangspunkt für ein lebendiges Umfeld mit Hilfe von Partizipation. Habe ich das richtig beschrieben, Roland?
Wunderbar.
Sehr schön. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Stell dir vor, ich bin ein Bürgermeister und komme auf dich zu und sage, Roland, unser Ortskern stirbt aus. Was machst du als erstes?
Na, zuerst sage ich mir Hallo. Und dann will ich natürlich wissen, wer ist diese Person und welcher Ort, um welchen Ort handelt es sich? Und wie ist die Geschichte des Ortes und warum stirbt der Ort aus? Also ich würde mal ganz viele Fragen stellen, manchmal auch Fragen, die wehtun, manchmal auch Fragen, die vielleicht blöd klingen.
Und welche wäre das?
Wo wohnst du zum Beispiel, den Bürgermeister fragen. Und wenn er dann sagt, er wohnt da irgendwo draußen in einem Waldhäuschen, sage ich, okay, warum kümmert es dich dann, dass du dich um den Ortskern kümmerst, zum Beispiel. Oder, also ich will einfach verstehen, warum dieser Person das jetzt wirklich ein Anliegen ist, wo der Punkt des Ortes ist. Also es gibt ja sozusagen so Krisen, die entstehen ausgrund eines Leerstandes, wo jemand dann wegzieht oder was auch immer. Aber es gibt dann auch so den Flächenbrand und irgendwann ist viel mehr Tragödie sichtbar. Und dann gibt es quasi diesen Wundenpunkt. Also wenn die kritische Masse der Herausforderung so groß ist, dann beginnen die meisten erst wach zu werden und sich darum zu kümmern. Und viel spannender ist ja eigentlich davor. Also wenn Leute wissen, wir müssen uns kümmern, weil sonst wird es passieren. Also das sind ja viele spannenderen Leute, weil die anderen haben eh alles verschlafen oder sind dann irgendwie zum Handkuss gekommen, dass irgendwie ein Erbe angetreten sind, denen es nicht so gut geht. Also ich würde sehr intensiv einmal ins Gespräch kommen. Und je kleiner die Orte sind, mit denen wir es zu tun haben, desto mehr menschelt's. Und desto eher hängt es von den Personen ab, die dahinter stehen. Und dann würde ich fragen, gibt es zwei, drei Leute, die auch so denken wie du und die das jetzt anpacken wollen? Oder gibt es mehr und mit wem? Und irgendwann habe ich da so eine Art, ein Bild erstellt. Und dann kann man eigentlich erst in die nächste Phase entern und sagen, okay, man könnte was machen oder so könnte der Weg ausschauen, dass man es angeht. Mhm. Oder manchmal muss man auch sagen, sorry, das wird nichts.
Ja, gibt es solche Momente auch?
Es gibt genug solche Momente, wo man denkt, na, das wird sich nicht ausgehen. Da ist wirklich jeder Meter, den man da gemeinsam geht, ein verlorener Meter, weil das wird nicht richtig aufgenommen, das wird nicht richtig, da fehlt der Punch zum nächsten Schritt. Ja. Das geht beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Und das ist schon so ein Thema für für das Arbeiten mit Kommunen, dass man wirklich dass man die Akteurskonstellation, mit denen man es zu tun hat, die muss man wirklich verstehen. Und dann kann man eigentlich erst den nächsten Schritt gehen.
Was wäre der nächste Schritt, wenn du sagst, okay, der Punch ist da, die Akteurskonstellation passt?
Na, der nächste Schritt ist dann wirklich auf eine Reise in die Zukunft sich einzulassen. Also eine gemeinsame Reise in die Zukunft. Das kann nehmen wir mal den Fall her, es gibt einen Ort, der hat im Zentrum vielleicht 5 bis 7 Leerstände. Es ist rundherum, hat sich das so entwickelt wie viele Orte, also da steht dann halt der Nahversorger X und der Nahversorger Y draußen. Es gibt Einfamilienhäus-Ansammlungen, die Straße fährt nicht mehr durch, sondern geht herum und irgendwie ist es auch so eine gewisse trostlose Atmosphäre. Ja. So kennt man ja, wenn man durch Europa fährt, zur Genüge. Und dann hängt schon sehr stark ab, sozusagen dieses Bekenntnis oder dieses Commitment dieser Akteure, wir sind bereit, eine Reise in die Zukunft zu machen und wirklich umfassend über das Neue für so einen Ort, der nicht unbedingt sozusagen im Einzugsbereich eines Ballungszentrums liegt, nachzudenken und sozusagen mutige neue Schritte zu gehen. Und diese Reise, sage ich immer, dauert 10 Jahre mindestens. Die Reise braucht am Beginn einen großen Wow-Akt, damit einmal alle aus der Bevölkerung und vielleicht rundherum und das Land ja irgendwie ja, wach werden und das Gefühl haben, aha, die meinen es ernst und ich kann mich einbringen, weil wenn nur 5 Leute ziehen, ist es irgendwann wahrscheinlich zu wenig. Du brauchst diese 5 Leute, die müssen ziehen, ja. Aber du brauchst eigentlich auch mehr. Also du musst das in die Breite bringen. Und dann kann schon so ein umfassend gemeinsamer Weg, den man dann geht, losgetreten werden. Und dann gibt es den ersten großen Beteiligungsprozess, der hat nicht langatmig Fahrt und retro klingt, sondern irgendwie, ja, der offen ist, dass wie ein Festival ähnlich ist, wie ein lässiges Festival. Und am Ende gibt es noch so ein Wunschbild oder ein Zielbild, wohin man geht. Also zuerst geht man mal los, dann gibt es irgendwie schon die Formulierung, da will man irgendwie hin. Und dann beginnt die harte Arbeit des Umsetzens und des ein Stück Projekt nach dem anderen abarbeiten, ob das jetzt sozusagen bauliche Projekte sind oder sozusagen nur irgendwo was aufsperren oder sozusagen neue Treffpunkte erzeugen oder neue Formate erfinden. Egal, das ist dann schon so ein Maßnahmenbündel von 50 bis 100 Dingen, die man umsetzen sollte in 10 Jahren. Und ich brauche, und das ist mittlerweile wirklich eines der wesentlichsten Dinge, ich brauche eine Person, die sich der Sache annimmt dann. Oder eine Personengruppe. Mhm. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn es so ein Zukunftsbild dann plötzlich gibt in einem Ort und man weiß, okay, das und das und das und das sollte man tun, dass das von selbst kommt.
Gut, ja, das ist
das klar. Es ist oft nicht der Fall. Oft gibt es dann dieses... Du musst am Schluss das auch in Papier bringen, weil vieles von diesen Entwicklungsprozessen wird ja auch irgendwoher gefördert. Die Gemeinden selbst haben ja nicht so viel Geld. Und es gibt einfach, es ist zu verhindern, dass diese Dinge in die Schublade kommen. Sondern dieses Papier, was da am Schluss da ist, muss ein lebendiges Papier werden, das irgendwie ausgestattet ist mit wirklichen Handlungsanleitungen des Umsetzens. Und ich brauche Vornamen und Nachnamen, die dahinterstehen, dass sie das machen. Also wir nennen es sozusagen die Menschen, die sich der Sache dann kümmern. Und,
Kümmerer, gell?
Ja, Kümmerer ist ein bisschen ein zacher Begriff, weil er so, in Deutschland wird er positiver gesehen als bei uns. Bei uns hat er irgendwie so ein bisschen aus dem Jagdjargon, ja, das klingt nicht so super. Aber es gibt wenig bessere Begriffe, weil kümmern heißt, ich nehme mich einer Sache an. Also wir sagen jetzt nicht mehr der Kümmerer, sondern wir kümmern uns. Mhm. Das klingt schon besser. Oder ich kümmere mich. Und das, was wir jetzt mitbekommen haben, ist, es zahlt sich aus, wirklich Leute zu suchen, die genau diese Rolle übernehmen. Also wir helfen mittlerweile Orten, solche Personen auch eine Ausschreibung zu machen.
Gibt es einen Stereotyp, Person, die das oft übernimmt? Oder ist es von
Naja, das ist schon ein bisschen eine eierlegende Wollmilchsau-Person.
Generalist.
Oder ja, also so der Prototyp ist eher Menschen, die 20, 25 Jahre in der Weltgeschichte herumgereist sind, tollen Job gemacht haben für irgendwie internationale Konzerne oder als Berater oder keine Ahnung was und eigentlich keine Lust mehr haben zum Reisen, dann irgendwie so um die 45, 50 sind und sagen, ich möchte,
sehr spezifisch.
Ich bin bereit, irgendwie 10 Jahre meines Lebens für die Verschönerung, Verbesserung, Entwicklung meines Ortes vor Ort zu investieren und kann mir vorstellen, diese Rolle zu machen. Weil wenn du so eine Rolle magst, ich kümmere mich sozusagen um den Ort, bin die Dreh- und Angelscheibe für das, bin der Vorname, der Nachname, die Leute werden mich mit dieser Tätigkeit identifizieren, bin zwischen Bürgermeister und Bürgerschaft drinnen, ja. Dann muss man schon vieles können, man muss stressresistent sein, man muss mit Menschen können, Menschen mögen, man muss eine Ahnung haben von Projektumsetzung, man muss Gelder organisieren können, weil die Gelder gibt es ja nicht, aber es gibt so viel Geld, was herumliegt, das muss man dann irgendwo abholen.
Oder finden.
Man erfinden, man muss Kritik aushalten, man muss positiv in die Zukunft gehen, man muss relativ konsequent den Weg weitergehen, man darf sich nicht von dem ersten Stein, der in den Weg gelegt wird, ablenken lassen. man muss Ahnung haben von, sag ich mal, Raumveränderung, man muss ein bisschen Ahnung haben von Immobilien, man muss ein bisschen Ahnung haben von natürlich von Beteiligungskultur, von Sitzungen moderieren, man muss Leute zusammenbringen. Also es ist kein einfacher Job.
Es gibt nicht viel, was man nicht kennen muss.
Ja, aber es gibt viele, viele Menschen, die das können. Ja, und einiges lernt man dann natürlich im Tun. Und wir haben jetzt einige Fälle, wo das echt, echt gut funktioniert. Und wo man sieht, dass durch diese Implementierung von so einer Umsetzungsverantwortlichen, die nicht in der Politik verankert ist und die nicht nur aus dem ehrenamtlichen Engagement aus der Bürgerschaft kommt, sondern dazwischen, die kriegt Geld dafür, dass sie das macht und ist aber auch dafür zuständig, dass das Geld organisiert wird für die Umsetzung von Dingen, dass das viel schneller zu erfolgen kommt. Ja? Und dass sich so wirklich das Wachküssen eines Ortes, also wir arbeiten jetzt zurzeit seit fünf Jahren in Trofeiach in der Steiermark, ein Ort, der ja ziemlich tragisch drauf war vor 5 Jahren, mit sehr viel Leerstehen im Zentrum. Und jetzt spürt man da schon echt eine Veränderungswelle mit ganz vielen positiven Auswirkungen.
Wenn du jetzt weg von der Person gehst und mehr zum Prozess hin, was macht einen guten Prozess aus? Unterscheidet sich das von Ortschaft zu Ortschaft?
Grundsätzlich ist jeder Ort ist anders. Jeder Ort hat eine andere DNA, hat andere Akteure, die drin arbeiten, hat andere Geschichte. Aber sagen wir so, es gibt immer Zufallstreffer, die können funktionieren. Also wie bei jedem, du kannst eine Erfindung machen, die fällt dir beim Duschen ein oder beim Spazierengehen. Es gibt immer wieder Projekte, die von irgendwen oder von zwei Leuten irgendwie vorangetrieben worden sind. Das kann funktionieren. Aber die Gewissheit, dass etwas, was Gescheites entsteht, ist durch einen guten Prozess abgesicherter, würde ich mal sagen. Und ein guter Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass er gut vorbereitet ist. Also man geht nicht vorbereitet in eine Moderation, wo 100 Leute drinnen sitzen. Das macht man nicht. Weil da kannst du auch vollkommen ausrutschen und das kann das Zerstören sein von allem, was du aufgebaut hast. Also man geht gut vorbereitet rein. Es wird generell viel zu wenig Zeit verwendet in dieser Phase, wo Menschen aktiviert werden zum Mittun.
Die
Phase, wo man mal beginnt, wir wollen diesen Prozess losstarten und wir versuchen einmal alle zu erreichen, dass sie auch wissen, dass das losgeht. Der klassische Postwurf, den man irgendwie früher rausgelassen hat, der ist es einfach nicht mehr. Ja, der ist es auch für ein gewisses Publikum. Der muss auch. Aber ich muss ganz viele Dinge bedienen. Ich muss die sozialen Medien bedienen. Ich muss eigentlich am Gasthaustisch präsent sein. Also wir arbeiten sehr stark mit diesen Bierdeckeln, die haben sich bewährt. Also die werden speziell für die Prozesse irgendwie bedruckt und dann sind die immer präsent. Ja. Du musst bei den Nahversorgern präsent sein, am Gemeindeamt, du musst bei allen, also bei Ortspraxen, überall muss man wissen, aha, das ist jetzt irgendwie etwas, wo ich mich einbringen kann. Und man sollte am Startschuss dann, wenn man sozusagen das gemeinsame Arbeiten beginnt, das Gefühl haben, alle haben es mitbekommen oder alle haben die Möglichkeit gehabt, es mitzubekommen und niemand wurde außen vor gelassen. Das ist einmal eine Grundbedingung für einen guten Prozess. Mhm. Zeit nehmen im Vorfeld. Die richtigen Fragen finden. Um was geht es eigentlich? Was ist die Frage, über die wir arbeiten? Was ist die Aufgabenstellung? Wir haben oft das Problem, dass die Aufgabenstellungen viel zu groß sind, die nicht mehr fassbar sind. Also es ist viel schwieriger, über die Zukunft, über die Zukunft der nächsten 30, 40 Jahre in einem Ort, in einer Region oder zu irgendeinem Thema zu arbeiten, das nicht wirklich greifbar ist, als über eine räumliche Veränderung.
Was macht es greifbar?
Das Überschaubare. Das überschaubare Häppchen. Ja, also wir versuchen immer, wenn ein Bürgermeister kommt und wir arbeiten dann wir müssen über die Zukunft vom Ort nachdenken, sage ich, okay, was ist genau die Herausforderung? Und man kommt dann sehr schnell, dass die Herausforderung vielleicht drei Gebäude sind und ein öffentlicher Raum und dann kann ich das irgendwie eingrenzen und kann über diese Eingrenzung auch die richtigen Fragen formulieren, dann ist das greifbar. Natürlich sprechen wir über alles, aber am Ende gibt es einmal zuerst die Antwort für diese überschaubare Aufgabe. Und dann haben wir natürlich das ganze Begleitprogramm mitgemacht. Also wir haben natürlich 30 Jahre in die Zukunft versucht zu denken und wir haben dessen mitgedacht. Aber das Geniale an dieser Art ist, dass dann auch wird man ja gemessen an der Umsetzung. Es gibt so viel Frust aufgrund von Bürgerbeteiligungsprozessen, weil danach nichts passiert ist, scheinbar nichts passiert ist. Es passiert vieles im Kleinen. Aber wenn dann etwas überschaubare, also eine überschaubare Lösung sich abzeichnet, dann kann der nächste Schritt sein, und wir gehen das jetzt an, dass wir das umsetzen. Und dann ist plötzlich eben die Frust nicht mehr da, sondern die Freude, dass die das ernst nehmen. Wir haben uns eingebracht, wir haben diese Ideen eingebracht. Aus diesen Ideen ist dieses Szenario entstanden, daraus ist dieses Projekt entstanden und das setzen wir jetzt um. Und dann hast du ganz eine andere positive Stimmung im Ort und dann kannst du sagen, und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, jetzt gehen wir das nächste an. Also das Eingrenzen der Aufgabenstellung ist, das ist harte Arbeit. Also wir nehmen uns teilweise ein, zwei Monate Zeit, um diese Aufgabenstellung auch runterzubrechen, auf eben etwas Konsumierbares und Überschaubares.
Das ist auch oft, was mir im Gespräch mit Beteiligungsexperten und Expertinnen auffällt, dass ein schwammiges Ziel ist oft quasi das Damoklesschwert, das von Anfang an dabei ist und was nur eine Frage der Zeit ist, dass dieser Prozess zum Scheitern verurteilt ist. Also ich verstehe, warum du sagst, das Ziel klar zu definieren, überschaubar zu halten, dass das so wichtig ist und auch sehr unterschätzt, weil es ist eine harte Arbeit und klingt einfach nicht sexy, wenn ich sage, wir müssen das Ziel ganz, ganz genau definieren.
Ja. Ich sage einmal, es gibt zwei Varianten. Wenn ich nur mit ausgewählten Personen arbeite, also mit, wir nennen es halt diese klassischen Stakeholder-Geschichten, also ich picke Leute raus, dann kann ich auch mit ganz anderen, ich sage mal, Schwammigkeiten arbeiten. Ja, das ist es leichter.
Ja.
Weil dann kann ich sozusagen, dann ist es eine kleinere Gruppe, mit denen kann ich sozusagen dann auf Reise gehen, dann geht's. Aber wenn ich sozusagen aufmache für alle Bürgerinnen und Bürger. Und es ist ja egal, ob das jetzt ein Dorf ist, wo 2.000 Leute wohnen, oder wenn es ein Stadtquartier ist, wo 20.000 wohnen. Ich muss das irgendwie greifbar machen. Ja? Und das greifbar machen geht nur über die Reduktion und über die Präzision der Fragestellung. Was ist die Aufgabe, was ist die Frage? Genau, und der dritte wesentliche Zutat ist einfach, ich sage jetzt einmal, lustvolle, lässige, auch humorvolle, lockere Prozesse zu machen, also Beteiligungsprozesse. Also nicht die klassische Abendveranstaltung, die alle paar Wochen stattfindet, wo dann irgendwo nach der dritten die Leute wegbrechen und sagen, es kommt eh nichts raus und es ist schon wieder zum Treffen, sondern das war eigentlich der Grund, warum wir das entwickelt haben, unsere 3-Tages-Ideenwerkstätten oder 3-Tages-Festival. Kompakt vor Ort sein, arbeiten und am Ende von den 3 Tagen, wie wir es transportieren, gibt es auch die Lösung. Das kann nicht so schwer sein. Ich kann nicht 2 Jahre warten. Ja, natürlich hängt es ein bisschen von der Aufgabenstellung ab. Manchmal braucht man 2x 3 Tage und dazwischen ist eine Pause. Ja. Aber generell muss man sagen, zusammensetzen, alles einbringen, mit allen abchecken und am Ende ist klar, das ist es. Ja. Und das, zumindest einmal der rote Faden ist gefunden. Mhm. Ja. Das andere ist dann Feinarbeit und da will ja niemand mehr sozusagen im Großen dabei sein. Aber den großen Wurf gemeinsam auf Reise zu bringen, das ist das Entscheidende.
Ihr habt auch viele Preise gewonnen dafür. Geben wir mal ein konkretes Beispiel, was in einem Ort geschehen ist.
Ich würde einfach jetzt bei dem Beispiel Trofeiach bleiben, wo wir schon dabei sind seit einigen Jahren. Das ist schon ein sehr schönes Beispiel, weil es auch bildlich sozusagen auch über die Sprache transportiert werden kann. Ein Ort, der irgendwann einmal eine Hochblüte hatte, aufgrund von Handel und also Trofeiach liegt da in der Nähe von Eisenerz, Leoben, also Metallindustrie. Die Industrie verändert sich, klassischer Strukturwandel von einem österreichischen oder einem europäischen Ort. Und irgendwann beginnt sich der Ort auch zu verändern und es gibt da ein großes historisches Zentrum. Und durch die klassischen, wie soll ich sagen, auch räumlichen Adaptierungen, ja, also an den Straßen rundherum werden die Dinge gebaut und nicht mehr im Zentrum, wurde dann so ein bisschen die Abwärtsspirale irgendwie sichtbar. Also immer mehr Leerstände, immer katastrophalere Situation. Und dann war dieser magische Moment, also genau wo die Krise dann am Höhepunkt war, die letzte Bank verlässt die Innenstadt. Also es kommt wirklich so, an diesem Moment wurde klar, so ungefähr scheiße, jetzt geht's irgendwie ins Eingemachte. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann können wir da 150 Immobilien irgendwann zusperren oder sozusagen wegschieben und sagen, machen wir halt einen großen Platz. Aber da ist natürlich Werte, da sind Menschen dahinter, denen das gehört, das sind Erbgeschichten, da ist irgendwie generell die ganze Geschichte baut sich da auf. Und ab diesem Moment war klar, jetzt muss die Gemeinde handeln. Und da sind wir ins Spiel gekommen mit dem ersten Schritt. Also wir haben der Bürgermeister ist auf uns zugekommen und dann hat gesagt, ja, das ist unsere Aufgabenstellung. Wir haben gesagt, der erste Schritt ist, eine Lernexpedition zu machen. Also schaut einmal, wie viele Menschen ihr in der Gemeinde oder im Umfeld habt, die sich für das interessieren. Und wir machen gemeinsam eine Reise für ein paar Tage und schauen uns Dinge an, Orte an, die das gut gemacht haben. Also die vor einer ähnlichen Herausforderung gewesen sind und die jetzt Dinge gelöst haben. Da sind wir heute herumgefahren und dann war schon klar, es geht, es kann gehen. Da müssen diese Zutaten passen.
Also man sieht, dass die Probleme nicht einzigartig sind.
Man sieht, dass es viele Orte gibt, die ähnliche Probleme haben, aber es gibt einige Orte, die da schon viel weiter sind und plötzlich aus 30% Leerstand 0% Leerstand gemacht haben. Oder wo plötzlich die Aufenthaltsqualität im Zentrum wieder so ist, dass man gerne reingeht und dass man dort bewusst auch wieder den Ort liebt, ja, dass die kurzen Wege, alles was wir eigentlich so, was die Theorie sagt, ja, dass das auch funktioniert. Und nach dieser Lernexpedition für ein paar Tage, mit diesen, ich glaube, es waren so was 15 Leute mit, ein paar 20, weiß ich nicht mehr genau, war dann der nächste Schritt, dass wir in diese partizipative Zukunftsentwicklung eintreten und sagen, so, jetzt bereiten wir diesen Prozess gut vor, gehen genau, was ich vorher erzählt habe, sozusagen unterschiedlichste Kanäle öffnen, die Bierdeckel etc. etc. Und dann habe ich gesagt, und jetzt rufen wir 3 Tage dieses Zukunftslabor aus, also diese Ideenwerkstatt, und machen das Festival ähnlich. In einem ehemaligen Leerstand, der schon was Neues kann. Ja, also man geht auch sozusagen. Ist ein guter Ort, magischer Ort. Und dann war wirklich so, genau, und sie sind draufgekommen, okay, sie werden diese Zukunftsreise nur schaffen, wenn sie eine Person auch installieren, die sich um die Umsetzung kümmert. Das war in diesem Fall dann der Erich. Und der Erich war schon vor diesem ersten, vor dem partizipativen Prozess fixiert. Der wird sozusagen zuständig sein und wird angestellt bei der Gemeinde. Und der war dann schon von Beginn an dabei. Und dann haben wir 3 Tage quasi mit ungefähr, ich schätze mal 700, 800 Leute werden schon insgesamt dabei gewesen sein.
Puh, sehr stolze Zahl.
Ja, aber das ist ja so, wenn du 3 Tage offen bist, das heißt nicht, dass alle zur selben Zeit am selben Ort sind, sondern du kannst kommen und gehen. Du hast in der Früh, also wenn wir also ein offenes Ideenbüro aufmachen, hast du in der Früh Pensionistinnen und Pensionisten mit Enkelkindern, die kommen, hast am Abend die klassische Veranstaltung der Leute, die am Abend gern hingehen. Wir schwirren aus, wir führen Interviews, was auch immer. Ja. Also wir haben ganz viele Formate, die wir in diesen 3 Tagen hochverdichtet umsetzen und am Ende produzieren wir live vor Ort diesen möglichen Zukunftsweg. Also wir sind mit vielen Leuten auch präsent. Also unser Büro wird wirklich von unserem normalen Standort in diesen Ort verlagert und dann wird gearbeitet. Also jede Idee wird sofort ausprobiert und es wird immer klarer, wohin die Reise geht. Und am Ende war dann klar, aus der Handelsstraße wird eine Straße der Vielfalt. Das war quasi so der Leitfaden. Mhm. Und die Straße der Vielfalt hat die und die und die und die Lösungen, die umgesetzt werden sollen. Oder die und die Projekte, die umgesetzt werden sollen. Und das war am Schluss dieser 3 Tage dann das Commitment, Straße der Vielfalt. Hauptstraße der Vielfalt und mit einem Programm dazu und das ist dann sofort in den Gemeinderat gegangen, im Gemeinderat beschlossen worden. Der Kümmerer ist installiert worden und die haben begonnen zu arbeiten. Der erste Schritt war, dass der Erich dann ein Büro genommen hat in einem der Leerstände und das Büro wurde genauso geplant, dass er, wenn diesen Leerstand jemand möchte, dann zieht er weiter mit seinem Büro. Und das ist jetzt auch eingetreten. Das heißt, er wandert von einem Leerstand zum anderen und so quasi im Windschatten hinterlässt er volle neue Erdgeschosszonen. Dann ist der öffentliche Raum in sozusagen verändert worden, also mit Begegnungszone. Wir haben die Mobilitätsknoten fast ins Zentrum reingebracht. Alles immer auch mit qualitätsvoller Architektur. Also nicht nur irgendwie gemacht, also nicht gut gemeint, sondern immer auch wirklich gut gemacht. Also wir schauen immer, dass wir regionale Planerinnen und Planer finden oder über Architekturwettbewerbe dann die Aufgaben so am Punkt bringen, dass was Gescheites entsteht. Also nicht irgendwas entsteht. Und das, was Gescheites entsteht, sollte modern sein, sollte ein Aufbruch sein und sollte am schließlich auch geliebt werden. Ja, also der Mobilitätsknoten dort, der in Trofeich entstanden ist von der Architektin Alexandra Stingl und ihrem Team, der spielt alle Stücke. Der ist nicht nur Mobilitätsknoten, wo der Bus im 15-Minuten-Takt fährt, das ist am Land ja sozusagen auch eines der wesentlichen Muss, sondern dass der ein Ort ist, wo es natürlich ein super WLAN gibt, der mittendrin ist jetzt im Zentrum, wo das ein Umschlagplatz ist, also wo man das Auto auch abstellen kann, wo die Radeln stehen und das auch die Bibliothek ist. Also die haben eine Art Bücherei dazu gemacht, wo die Leute dafür sorgen, dass dort jeden Tag neue Bücher liegen. Also wenn ich auf dem Bus warte, kann ich Bücher
anschauen. Also so eine Art offene Bücherei mitgeben und nehmen.
Genau. Das war also die Leute betreuen das, es betreut sozusagen die Bibliothek aus dem Ort mit und diese Zusatznutzung von Dingen. Also wir werden unsere Ortskerne nur in den Griff kriegen, wenn wir neue Nutzungen, die wir eigentlich noch gar nicht kennen oder die vielleicht notwendig sind, kombinieren. Also der klassische, ich gehe hin und gehe ein was einen Pullover kaufen in einem Geschäft, das, ja, das wird sie nicht mehr spüren. Also das kann sie spüren, aber ich gehe dann vielleicht rein, der Pullover ist vielleicht recycelt, da ist vielleicht eine Werkstatt dahinter, da ist ein Kaffee dabei und so weiter und so fort. Also kombiniert mit einem Bauernladen. Also du musst du komplett quer durch den Gemüsegarten versuchen, neue Dinge zu kombinieren, also Äpfel mit Birnen zusammenbringen, damit was entsteht. Weil dann hat plötzlich auch der Ortskern, die Ortsmitte, das Stadtzentrum wieder eine Chance zum, ja, also als Lebensmittelpunkt für die Bürger zu werden.
Schön gesagt.
Danke.
Mir ist bei deiner Ausführung jetzt sehr dieses Bild gekommen, dass es stark um Gefühle geht. Woran machst du das Gefühl von Urbanität? Woran machst du das fest? Gibt es zum Beispiel kleinere Dörfer, die sich mehr nach Stadt anfühlen, als ein Dorf, was 5000 Menschen mehr hat?
Was zeichnet denn einen Ort, Urbanität oder die Ortsmitte generell aus? Es ist eben die zufälligen Begegnungen. Also das ist mehr als Wohnen. Und wenn ich sozusagen in einem Ort nur das Wohnen habe, dann ist es eine Art Siedlung. Wenn ich aber eine räumliche Konstellation habe, wo mehr möglich ist, dann ist es genau diese Form von Urbanität oder Form von Leben, die wir lieben und schätzen. Und die zu erzeugen, glaube ich, ist eines der großen Herausforderungen der nächsten, oder die wieder neu zu erzeugen oder in die Zeit zu transferieren, in die Ist-Zeit. Ja, wir haben den Online-Handel, wir haben ganz andere Dinge, die uns jetzt beschäftigen. Jeder hat 25.000 Fernsehprogramme und jeder hat Technologieende nie. Was heißt dann eigentlich so eine Ortsmitte? Ist das dann wirklich noch das, wo man sich trifft? Ist das dann so wie früher, ja, dass man rausgegangen ist und die Frau XY nur dort getroffen hat? Nein, ist es nicht mehr. Also wir sind da in einer Veränderung drinnen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns das nicht mehr leisten werden können, die totale Zersiedelung und die totale in die Breite gehende Orte, weil wir verlieren dadurch dieses soziale Momentum Ort. Also das Soziale heißt eigentlich, ich bewege mich vielleicht fußläufig und treffe Leute, die ich sonst nicht treffe, weil der eine macht das, der andere geht dahin was einkaufen, der andere geht zum Arzt, der dritte, wir haben zum Beispiel einen Ort, wo ich wohne jetzt, ich wohne auch in seinem Ort, haben wir in einem Leerstand im Erdgeschoss einen Coworking Space reingemacht und das war vorher ein Leerstand und seit dieser Coworking Space dort drin ist, sitzen dort einige Selbstständige. Wir haben eine Bar dazu gebaut, es kommen Menschen vorbei, die trinken mit uns einen Kaffee, man kommt da auch ins Gespräch, man kommt da auch zu Projekten. Und es gibt eine Sehnsucht danach. Also es gibt nicht nur die Lust, ständig in den sozialen Netzwerken im Netz zu sein und Begegnungen zu machen, es gibt schon dieses Bedürfnis nach der 1:1 Begegnung von Menschen. Und die erzeuge ich natürlich viel eher in diesen eher urbaneren Räumen, auch je kleiner die Orte sind, also da gibt es immer sozusagen Verdichtungsansammlungen, und die erzeuge ich viel weniger eigentlich in Siedlungskonglomerationen, wo man halt nur mit dem Auto hinfährt und wegfährt und die Durienhecken sozusagen auf 3 Meter oben sind. Also da muss man wirklich Begegnungen organisieren und eigentlich geht es aber um diese zufälligen Begegnungen.
Nonkonform gibt es seit 20 Jahren. Hast du selbst einen Unterschied gemerkt, wie sich dieser Prozess entwickelt hat von Beginn damals zu heute?
Wir haben gestartet als normales Architekturbüro, klassisches Architekturbüro, wo wir Dienstleister waren für Auftraggeber. Und über die Architekturwettbewerbe, wo wir dann draufgekommen sind, dass wir immer Probleme haben nach Wettbewerben, Bürgerproteste und die Aufgabenstellung war nicht klar formuliert. Ja, man hatte irgendwie was ausgeschrieben und das war nicht abgestimmt im Vorfeld. Sind wir dann eigentlich in dieses Büro reingeschlittert, das wir jetzt geworden sind. Weil man gesagt hat, aus diesem Bedarf heraus, dass wir nicht immer nach einem Wettbewerb Probleme haben sollten, sondern könnte unser Job der Zukunft eigentlich sein, diese vor dem Wettbewerb oder vor dem Bauern diesen Prozess irgendwie besser zu gestalten. Also die Vorbereitung, in unserer Fachsprache heißt das die Phase 0, also alles, was eigentlich vor den baulichen Maßnahmen, also vor den Entwerfen ist. Und das war quasi von uns selbst organisiert. Wir haben irgendwie ein Jahr nachgedacht, wie kann in Zukunft eine Methode ausschauen, wie kann man arbeiten. Und so 2003, 2004 haben wir das dann gemacht. Und die Arbeit hat sich insofern verändert, dass am Beginn eigentlich kein Bedarf da war. Also das ist wie, ich meine, es ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber es gibt einen österreichischen Hersteller, der hat ein Getränk erzeugt, das vorher keiner gebraucht hat und dann war es da und mittlerweile brauchen es alle.
Man kann den Bedarf auch erschaffen.
Genau, man kann den Bedarf erschaffen. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen im Mikrobereich ist es uns auch so ergangen. Vorher war eben kein Bedarf da von den Dingen, die wir tun. Und ich kann mich noch gut an die Zeit, so 2004, 2005 erinnern, 2006, wo ich dann wie ein Wanderprediger von irgendwelchen Kongressen, Seminaren, Konferenzen, aber bewusst ausgewählt, dort, wo wir geglaubt haben, dass das für die interessant sein könnte. Also nicht in der Szene, sondern bewusst organisiert, ganz woanders. Ja. Habe ich mir geschaut, wo komme ich da rein, und dann bin ich von einem zum anderen vermittelt worden und da war ich immer der absolute Exote. Ja. Da haben Leute über Stadtmarketing und was gesprochen und ich bin dann rein und habe erzählt, wie wir das machen. Also wir arbeiten mit Leuten, wir trinken mit den Leuten gerne Bier, ein Beteiligungsprozess ist was Lustvolles, da darf man auch eine Gaudi haben und am Ende kommt was Gescheites raus. Ja. Ja. Und habe eigentlich nur Menschenbilder und Atmosphäre und Lust gemacht auf das. Und daraus bin ich in der Regel mit dem einen oder anderen Auftrag dann auch nach Hause gefahren. Und so haben wir das also immer wieder ausprobieren können und evolutionär weiterentwickeln können. Wir haben ganz viele Fehler gemacht am Beginn, weil es hat ja kein richtiges Vorbild gegeben. Ja. Und durch diese Fehler haben wir dann immer wieder gelernt und schon langsam ist es professioneller geworden und wir haben gewusst, was wir machen können, was geht, was geht nicht. Wir sind angefangen haben wirklich in kleinen Dörfern. Mittlerweile machen wir sozusagen auch große Dinge in großen Städten und in Hauptstädten. Und
was sind so Grenzen, wo du sagst, es ist zu groß?
Das gibt es nicht. Es geht um die Aufgabe. Also wir haben in Berlin sozusagen ein großes Areal mittendrin, wo sozusagen das ist auch überschaubar. Es geht um die überschaubare Definition der Aufgabe. Es ist egal, wo das ist. Also mittlerweile kann ich sagen, es ist vollkommen egal, ob es ein Stadtquartier ist, eine Nachverdichtung oder Bestandsentwicklung in einem, was in Wien, in einem Quartier oder ob das das Dorf im Weinviertel ist oder in Oberkärnten. Es ist im Endeffekt fast dieselbe Situation, eingrenzende Aufgabe, schauen, wer wird eingeladen, alle oder sozusagen nur die Community. Wenn man zum Beispiel in Innsbruck haben wir gearbeitet, Nachverdichtung oder Bestandsentwicklung von einer Südtiroler Siedlung aus den 20er Jahren und dann arbeitet man hauptsächlich mit den Leuten, die drinnen wohnen. Also ich muss nicht immer alle einladen, aber ich muss die Möglichkeit haben, dass alle, die für dieses Projekt wirksam sein könnten, die muss ich zulassen. Ja. Genau, und das ist egal jetzt, welche Größenordnung. Es hat sich insofern entwickelt, dass wir gemerkt haben, wenn du in Dörfern arbeitest oder in kleineren Gemeinden oder mittleren Gemeinden, dann ist es sehr familiär. Also du tauchst dann ein, wir als Team, und sind dann sehr schnell Teil dieser Dorffamilie. Und die Stimmung ist gut. Wir alle freuen sich, dass irgendwie ein Stück, wie soll ich sagen, positive Zukunftsgeschichte mitgeschrieben wird, dass sie Teil davon sein können. Und am Schluss kriegen wir dann Geschenkskörbe und sind quasi ja fast verheiratet mit dem einen oder anderen. Wenn du das sozusagen eher in größeren, urbaneren Kontexten machst, ist die Stimmung ganz eine andere. Ja, du hast eher Angst, du hast Wut, weil in der Regel bei solchen, sag ich mal, städtischen Veränderungen sehr stark um ein Stück Freiraum wird noch dazu weggenommen. Ja. Also es geht, dort ist es eher Freude an der Zukunftsgestaltung und im Urbanen ist es eher so Angst vor mehr Dichte, vor mehr Menschen, vor mehr, also das ist, da sind die Settings auch andere. Also wir haben darauf reagiert, wir haben sozusagen das ein bisschen anders auch aufgebaut und es funktioniert beides. Ja. Du musst nur sozusagen wissen, wie du dran gehst und wie ungefähr die Situation sein wird.
Was wäre ein Wunschprojekt von dir, wenn du das aussuchen könntest?
Ein Wunschprojekt. Also ich finde, also das, was mich jetzt so thematisch schon auch immer mehr interessiert, ist, also eigentlich so, sagen wir so zwei Wege. Der eine Weg ist, wie entwickelt sich oder wie wird sich der rurale Raum überhaupt entwickeln? Also es wird ja jetzt in einer Woche die neue Ausstellung von Rem Koolhaas in New York im Museum of Modern Art eröffnet. Also Rem Koolhaas ist sozusagen einer der renommiertesten Architekten der Welt, der sozusagen ein großer Vordenker ist, hat als Journalist begonnen, ist dann Architekt geworden und hat das Office of Metropolitan Architects gegründet, oder Architecture, OMA, in Rotterdam. Und der denkt gerne mutig nach vorne. Und der hat jetzt gesagt, die Zukunft wird auch sehr rural sein. Und der hat, also sei es noch keiner, was er dort machen wird bei dieser Ausstellung. Und diese Ausstellung wird wahrscheinlich, und weil er sehr einflussreich ist und wirklich ein Influencer in der Szene, wird er vermutlich ein neues Bild des Schreibens vom ländlichen Raum in die Köpfe reinbringen. Und dass sich's auszahlen wird, auch für viele, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
Damit geht er eigentlich gegen diesen Trend von alle glauben, es wird sich immer mehr verdichten.
Ja, genau. Die Frage, ich bin schon sehr gespannt, was er machen wird, weil ich beschäftige mich schon wirklich jetzt über 20, 25 Jahre und auch mit meiner Sozialisierung. Ich habe damals schon als Studierender in meinem Ort, wo ich herkomme, in Kärnten, in den Bergen, aktiv um die Zukunft, wie soll ich sagen, habe ich mich eingebracht und haben mir Dinge bemüht und haben mir Dinge gemacht und Experimente durchgeführt und so. Also das war mein Nährboden. Und ich glaube schon, dass dieser Raum außerhalb der Ballungszentren eine große Zukunft hat. Ja, also ich glaube nicht, dass der totgeschrieben wird. Wir werden nicht alle Räume am Leben erhalten, das ist vollkommen klar, aber wir werden einige, wo wir es noch nicht wissen, werden wir am Leben erhalten. Und dieses da sozusagen einen Beitrag zu leisten, mitzudenken und auch das Thema junge Menschen und das Land. Ja, also der Journalist, der mir gegenüber sitzt, haben wir festgestellt, stammt ja auch von einem sehr ruralen Raum in Kärnten, ja, im Süden von Kärnten. Und die Frage ist immer, wie landet dann so eine junge Person durch Studium und Co. Hier im sozusagen mitten im
schönen
Republikbezirk, in der Hauptstadt, im Hochverdichteten. Und was müsste passieren, dass solche Menschen zumindest einen Teil ihrer Zeit zum Beispiel im eigenen Ort auch sich quasi engagieren, dass sie was weiterbringen. Also das beschäftigt mich schon sehr stark. Also wie geht das? Das kann nicht sein, dass dieser, also es ist verständlich, dass man weggeht, aber es kann auch sein, dass man vielleicht wieder Lust bekommt, für eine gewisse Zeit oder zumindest in beiden Welten zu leben. Ja, also ich selbst lebe in beiden Welten, ich lebe in einem Dorf, Hauptwohnsitz mit Familie und allem drum und dran, bin aber sehr viel unterwegs und bin gerne sozusagen in den großen Städten, freue mich dann aber auch, wenn ich zurückkomme und engagiere mich im eigenen Ort für Projekte. Also das mache ich sozusagen als Bürger. Und das ist das, was mich sehr stark interessiert. Und da habe ich mit einer Kollegin gemeinsam jetzt eben so eine Initiative gegründet, die nennt sich Rurasmus. Das ist eben das Pendant zum Erasmus.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz eine banale Geschichte. Erasmus ist ja das genialste Programm, was Europa vermutlich irgendwann einmal erfunden hat, wenn man das gemacht hat. Dass du als Studierender einfach nach Europa irgendwo hingehen kannst und du kriegst dieses halbe Jahr kriegst du quasi gut geschrieben und die ECTS-Punkte sind, ja, die sind sozusagen abgehakt. Ich habe noch in dieser Zeit studiert, wo das Erasmus noch nicht so State of the Art war. Also das
standardisiert
war
vor allem auch.
Ja, genau, standardisiert, sondern ich habe noch müssen kämpfen um meine Anerkennung. Ich habe in der Schweiz dann ein Jahr studiert. Eine Anerkennung für das, was ich dort gemacht habe. Ich bin dann in dieses Büro gegangen auf der Uni, auf meiner Heimatuni in Linz. Und das war ein Kampf. Was hat jetzt alles gemacht? Aha, geht sich das mit unserem Studienplan aus? Also, das ist mittlerweile super. Ja? Nur mit dem einzigen Hinkebein, sage ich mal, man geht natürlich in die coolen großen Städte. Man geht nach Berlin, Amsterdam, Oslo, Helsinki, wo immer jetzt gerade der Bär brummt. Und das ist super. Und ich glaube, es braucht aber noch ein zweites sozusagen Auslandsprogramm. Das nennt sich, also die Idee ist eben, Rurasmus zu machen. Und zu sagen, es gibt so viele junge Leute, die kommen von irgendwo aus irgendwelchen Dörfern, gehen dann irgendwo hin studieren, egal was sie studieren, machen vielleicht dieses Erasmus-Programm, kommen zurück und sagen, na gut, jetzt habe ich gelernt, wie in Barcelona die Welt tickt und in Spanien, aber ich würde eigentlich auch noch gerne ein halbes Jahr mal in irgendein Dorf nach Frankreich gehen, in ein Dorf, und dort einmal mitzukriegen, wie ist das Leben dort. Ja? Ich komme ja auch aus einem Dorf und das ist sozusagen die Idee von Rurasmus, ist die, dass eigentlich alle europäischen Gemeinden könnten Universitätsstandorte sein. Die Heimatuniversität ist quasi der Host. Die Gemeinde ist quasi der Vor-Ort-Host. Du als junger Journalismusstudent gehst dann in ein Dorf nach Amsterdam, was war vorher?
Britannien.
Gehst irgendwo nach Frankreich in ein Dorf. Und dort, das Geniale wäre das, du bekommst, damit es funktioniert, einen Raum zur Verfügung gestellt. Den musst du nicht zahlen. Also du kannst ein halbes Jahr leben, das kostet dir nichts. Sonst wird es nicht funktionieren. In Barcelona musst du es dir zahlen, in dem Dorf genau. Kostet es dir nichts. Das Zweite ist, du bist Teil der Community, das heißt, der Bürgermeister ist quasi dein Pate. Du bist bei Gemeinderatssitzungen dabei und bekommst dafür für jede Gemeinderatssitzung einen ECTS-Punkt. Du bist bei Vereinssitzungen dabei. Du schaust, dass du für das, was du studierst, vielleicht ein Projekt sozusagen generierst. Also du beginnst, also du jetzt als Journalist, Interviews zu machen spannenden Akteuren aus dem Ort, die Dorfchronik neu zu schreiben oder, keine Ahnung, die Gemeindezeitung neu zu erfinden, egal was. Ja? Also als fiktives Projekt oder vielleicht auch als reales Projekt. Und dann ist dieses halbe Jahr vorbei oder das Jahr, hast deine 25 ECTS-Punkte gemacht, kommst zurück und studierst du wieder weiter. Der Vorteil wäre, du merkst, es ist doch nicht alles so Fahrt und es ist nichts los, sondern es ist eigentlich spannend. Du lernst die Politik von innen kennen, du lernst, wie diese ganzen Techniken funktionieren, um sozusagen was weiterzubringen. Du machst etwas für den Ort oder für die Region, du baust Barrieren ab und Vorurteile ab und gleichzeitig hast du vielleicht danach, wenn du fertig studiert hast, nicht mehr so die Angst, in diesen ruralen Raum zu gehen, als du, wenn du dieses Ereignis oder Erlebnis nicht hättest. So, das ist die Idee. Und das haben wir jetzt initiiert. Da gibt es ja eine Website, heißt rurasmus.eu. Wir haben jetzt Ende März die erste sozusagen Auftaktsitzung, wo wir sozusagen allen unterschiedlichen Organisationen, da geht es um Kommunen, die dabei sind, also Bürgermeister und Gemeinderäte, Regionen. Mhm. Es geht um das Thema Europäische Union, also alles, was mit Österreich, also wir versuchen einmal so Pilotregionen zu finden, wo wir das machen können. Und natürlich Studierende, die wir dabei haben. Also und Universitäten. Und wir gehen einmal voraus, dass wir 30, 40 Leute zusammenbringen. Wir sind ausgewählt als ein Projekt in Vorarlberg. Da gibt es ja die Tage der Utopie. Mhm. Und da gibt es sozusagen ein Projekt, das sind die Wirkstätten der Utopie. Das Projekt wurde ausgewählt. Und ich glaube, dass das funktionieren wird. Ja, das sogenannte Aufs-Land-Semester. Das Auslandssemester ist das eine und das zweite ist das Aufs-Land-Semester. Ich glaube, ich werde da jetzt nach ein paar Jahren dranbleiben, dass wir das irgendwie implementieren, weil die Zeit ist es wert.
Also ich höre sie jetzt zum ersten Mal.
Gefällt ist ja auch noch nicht öffentlich, sondern wir beginnen jetzt die zu erzählen.
Sehr schön. Exklusiv. Vielleicht zum Ende noch. Vieles von diesen Prozessen hängt ja von der Politik ab. Welche Fähigkeiten oder welche Skills, sagen wir es einmal so, fehlen denn noch heute in der Politik, um sowas am richtigen Ort zu verwenden?
In der Politik oder bei politisch Verantwortlichen? Also ich gehe jetzt einmal eher auf die... Ich habe so viele tolle Menschen in Führungsverantwortung in den Kommunen kennengelernt, die wirklich, also Bürgermeisterinnen, Bürgermeister oder Gemeinderäte, Gemeinderätinnen, die echt grandiose Persönlichkeiten sind. Die sind mutig, sie wissen, dass sie über eine Legislaturperiode denken müssen. Es geht nicht, in 5 Jahren wird man nicht sozusagen alles verändern können. Sie sind offen für neue Ideen. Sie hören in die Bürgerschaft rein. Sie denken, was sie viele Jahre voraus. Sie können zuhören und haben vielleicht am Beginn nicht unbedingt schon eine Meinung. Und sie wissen, wie man dann das Ganze auch so runterbricht und eintaktet, dass es zu politischen Entscheidungen kommt. Und von denen gibt es viele und die sind unterschätzt. Also es gibt tolle Leute in unterschiedlichsten Konstellationen, die politisch aktiv sind. Und mit denen arbeite ich auch wahnsinnig gerne zusammen. Das sieht man sozusagen auch an den Augen, wenn du mit den Leuten sprichst, spürst du dieses Funkeln in den Augen, weil die meisten vielleicht übertrieben, aber viele von denen sind Gestalter und nicht Verwalter. Also ich habe echt, also auf dieser kommunalpolitischen Ebene ganz viele tolle Zukunftsgestalter kennengelernt, weil die stecken ja jeden Tag im Dreck. Also die stecken da draußen im Gatsch, die müssen ständig Entscheidungen treffen, Gelder freigeben und machen den Spatenstich eben nicht nur als politische Repräsentanten und Repräsentantinnen, sondern machen den Spatenstich und stecken bis zur Eröffnung noch mittendrin. Und das ist diese, aus unserer Szene heraus, aus dem baulichen Milieu ist, die Bauherrenqualität nennt man das. Also ich habe es nicht zu tun mit anonymen Konstruktionen, sondern ich habe ein Gegenüber. Also ich habe einen Mensch, der gegenüber, der brennt für eine Sache und mit dem wird dieses Projekt durchgeplant und organisiert und das wird dann auch errichte. Das ist der Unterschied zwischen alles, was sozusagen institutionalisiert ist und wo es keine Verantwortlichen mehr gibt. Also wo du quasi sehr in einem Luftholz gegenüber. Ja. Ja.
Auch sehr anonym das Ganze.
Was sehr anonym ist. Und genau das ist jetzt der Unterschied zwischen Politik und politisch Verantwortlichen in diesen Kommunen. Viele sind Mutmacher für eine bessere Zukunft. Und viel weniger, als wir glauben, sind dort Parteifunktionäre. Das eher auf der höheren Ebene geht es dann in Richtung Funktionieren und Dienen und so weiter. In dieser niedrigen Ebene, dieser Kommunen, das sind echt Anpacker. Ja, das sind eben... Also
das fehlt dann auf der anderen Seite?
Naja, der Bürgermeister von Trofeiach, der Mario Abel, das ist genau so ein Typ, den hätten sie schon x-mal wollen in eine nächste Ebene haben. Ja, wir brauchen die. Er hat gesagt, nein, ich bin als Bürgermeister gewählt und ich bin für die Bürgerinnen und Bürger und ich möchte sozusagen Projekte machen und ich möchte den Ort vorantreiben. Der geht nicht in die nächste Ebene. Ja, der wird nicht Landesrat oder irgendwann Diener in irgendeinem Ministerbüro, keine Ahnung was. Der wird dort dabei bleiben und ich glaube, solche Leute brauchen wir. Weil sonst, also ohne Leidenschaft und ohne Herz und ohne Hirn und ohne Bauchgefühl ist diese Tätigkeit nicht zu machen. Und das macht es auch so spannend. Also ich liebe die Gespräche mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern oder mit den politisch Verantwortlichen. Ich tauche da wahnsinnig gerne also ich versetze mich immer in die Lage von denen. Ja, wie geht's denen? Der will einerseits dem Volk sozusagen was Gutes für das Volk machen, gleichzeitig will er ein Stück Zukunft gestalten. Und das ist ein extremer Spagat. Ja. Und da braucht es natürlich die besten Köpfe. Ich finde, dass das Bürgermeisteramt viel zu schlecht bezahlt ist. Also wir kriegen viel zu schlechte, sozusagen, also wer macht diesen, jetzt haben wir das mitten in der politischen Diskussion drinnen, wer geht genau da rein in so einen Job? Wenn ich jetzt sozusagen mein Büro verlassen würde.
80 Stunden Woche.
Ja, ich glaube, wenn du Leidenschaft hast, mache ich auch 80 Stunden Woche. Ja. Ja, weil ich bin selbstständig und mir taugt das auch, was ich mache und freue mich jeden Tag, dass ich das machen darf. Nur, wenn du in diese, reden wir nur von der kommunalpolitischen Ebene, wenn du diesen Schritt setzt, dann brauchst du so eine dicke Haut, weil alles, was du tust, wird entweder irgendwo fotografiert, dokumentiert und gegen dich verwendet, weil du ja auch einmal Nasen gebohrt hast oder, keine Ahnung, was Falsches gegessen hast oder irgendwo was gemacht hast, was und so weiter. Das musst du aushalten. Und es ist extra, also du bist für alles, haftest du. Also im Endeffekt bist du mit einem Fuß, sobald du gewählt bist, im Gefängnis. Es gibt so viele Klagen, die jetzt dann eingereicht werden und überall hängt quasi die Existenz vom Bürgermeister dran, weil der ist sozusagen der Höchste, der muss sozusagen für alles den Kopf hinhalten. Und es ist extrem schlecht bezahlt. Also da muss man schon sagen, eine starke Persönlichkeit, die Zukunft mitgestalten möchte, in der Wirtschaft erfolgreich ist oder in irgendeiner, keine Ahnung wo, und geht dann in die Politik, hat einmal einen großen Verlust an Freiheit und an Privatsphäre, hat eine große Einbußen in finanzieller Hinsicht, weil es bleibt ja nichts übrig. Dann darfst du natürlich keine Tickets annehmen für irgendwelche Veranstaltungen, weil das ist dann alles irgendwie halb nicht compliance-mäßig. Und du bist im Endeffekt, eigentlich bist du arme Sau, wenn man das macht. Aber gleichzeitig ist es ein unglaublicher toller Job. Ja? Und darin steckt sozusagen eine extreme Gratwanderung. Ja. Also das müsste besser bezahlt werden, die müssten alle versichert sein und dann würden wahrscheinlich auch mehr spannen, noch mehr gute Leute in die Politik gehen.
Ich stelle mir den Gästen am Ende immer dieselben drei Fragen. Die erste ist, du bist Bundeskanzler für einen Tag, hast den Nationalrat hinter dir und du darfst dir ein Gesetz aussuchen. Was hättest du denn gerne?
Ich mache jetzt ein Gesetz mit einem Beistrich. Also eigentlich zwei Gesetze würde ich machen. Aber ein Gesetz und ein zweites dazu, weil das eine ohne dem anderen nicht geht. Also ich würde das Gesetz ausrufen und sagen, wir haben, also Österreich ist eigentlich gebaut. Wir müssten eigentlich nichts mehr neu widmen. Es gibt so viele Räume, die schon da stehen. Es gibt so viel Leerstand, der wir herumstehen. Ich würde sagen, 10 Jahre wird nichts mehr Neues gewidmet. Das ist das Gesetz, was ich erlassen würde. Neues gewidmet heißt, ich weise kein neues Bauland mehr aus und ich muss mit dem Bestehenden, was wir haben, auskommen. Da geht es dann um die sozusagen Bestandsweiterentwicklung, geht es um mehr Urbanität und Dichte wieder zu erzeugen. Also genau das, was uns fehlt. Ja? Nicht mehr sozusagen in die Fläche gehen, sondern wieder sozusagen in die wie soll ich sagen, das Zusammenleben fördern. Ja, Tiefe in die Höhe, in die Zusammenleben, Höhe. Räume gestalten und nicht nur asphaltieren. Das würde ich erreichen und dann würde ich aber sagen, das braucht aber vieles, da muss man mutig sein, um neu denken zu können, weil im Bestand etwas zu adaptieren oder weiterzuentwickeln ist viel komplexer als eine auf der grünen Wiese eine Schachtel hinzustellen. Ja, da habe ich Anrainer, da habe ich sozusagen Geschichte, da muss ich aufpassen, muss ich mal also aushandeln und so weiter. Und dann würde ich eben sagen, Beistrich und das zweite Gesetz, was dazu notwendig ist, ist, dass wir in der Schule die Schulfächer Herausforderung und Verantwortung einführen.
Was wird dort unterrichtet?
Naja, das Thema Herausforderung ist, ich muss mir vielleicht selbst eine Herausforderung stellen, und zwar Dinge, die ich normalerweise nicht gut kann oder vor der ich am Beginn stehe, ich weiß nicht, wie ich sie löse. Das wäre zum Beispiel das Schulfach Herausforderung. Und das Schulfach Verantwortung wäre, ich muss mich irgendwie zivilgesellschaftlich oder ehrenamtlich auch in der Schule engagieren. Ich muss etwas tun und eine Verantwortung für mich, für die Gesellschaft, für eine Gruppe übernehmen. So, weil sonst werden wir das nicht lösen. Weil dann wird es wahrscheinlich möglich sein, wenn ich weiß, dass ich eigentlich für alle Herausforderungen gibt es spannende Lösungen, dann kann ich vielleicht den Umgang mit dem Bestand ganz anders lösen. Ich wäre viel kreativer, weil ich muss sozusagen, es gibt nicht nur den Plan A, es gibt dann viele unterschiedliche Möglichkeiten, was zu machen. Also das wäre das Gesetz. Also 10 Jahre keine Widmung und die Schulfächer Herausforderungen und Verantwortung einführen.
Die zweite Frage, ich habe dir ein Plakat am Stephansdom reserviert, das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du denn drauf?
Ich würde raufschreiben, macht mehr Zweckloses und Nutzloses, aber Sinnvolles.
Und die letzte Frage, du kannst mit einem Menschen, tot oder lebendig, aus Österreich auf einen Kaffee gehen. Wen suchst du dir aus und warum?
Ich würde mit Josef Harder auf einen Kaffee gehen. Ich finde, Josef Harder ist einer der spannendsten Menschen, die ich in meinem Leben jemals, ich habe ihn schon einmal kennengelernt, als junger Absolvent damals, nach dem Studium haben wir ein Ausstellungsprojekt gemacht, das hat sich eben Landluft geheißen und da konnte ich ihn interviewen und er hat mein Leben geprägt als Student, ich kann alle Kabarettprogramme von ihm mehr oder weniger auswendig, ich liebe seine Form der Formulierungen, also es ist ein Mensch, der schafft das komplexeste Sachverhalte in ganz einfachen Worten zu transportieren. Er ist ein Grenzgänger, weil er dann auch auf der Bühne Dinge macht und Dinge tut, die man nicht tut. Also er verstört. Das mache ich auch oft. Ja. Also manchmal falle ich runter, manchmal bleibe ich sozusagen am Grat oben. Und ich finde ihn einen wirklich großartigen Typen, politischen Kopf, Mutmacher, Querdenker und ja, er auch immer zwischen diesen Land- und Stadtwelten herumtummeln. Er kommt von einem Bauernhof und lebt natürlich in Wien, aber ist ganz viel unterwegs. Und mit dem sozusagen, das wäre ein Kaffee wahrscheinlich zu wenig. Also das sollte dann ein langer Kaffee sein, genau. Und wenn er keine Zeit hat, dann würde ich mit dem Thomas Tipschitz gehen, weil das ist quasi so sein Nachfolger.
Ziehsohn.
Ja, Ziehsohn, weil der Tipschitz hat auch damals gesagt, er hat den Harder gehört als Student und gesagt, so will ich werden und ist wirklich einer der großartigsten, schrägsten Vögel geworden, die zur Zeit so herumlaufen und die mag ich. Also ich liebe diesen, diesen Humor von solchen Köpfen und auch das Querdenken und sich nichts scheißen.
Schöne Schlussworte. Roland, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Bewertungen und Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.